Moin, moin, willkommen zurück bei uns beim.
Terrilog, dem Terry Pratchett Podcast.
Genau, wie ihr bestimmt wisst, wir besprechen das Hörbuch Total Verhext und wir befinden uns in Kapitel 6. Das sind die Minuten 35, 21 bis 42, 7. Ihr merkt, die Kapitel sind wirklich sehr kurz. Und Lars, ich glaube, wir sprengen die Kapitelzeit durch das, was wir heute erzählen werden, oder?
Das denke ich auch wieder. Vielleicht sollten wir erstmal Grundsätzliches erklären zu unserem Podcast.
Ja, Lars, da hast du recht. Also einmal wurden wir gefragt, wie oft kommen wir denn raus? Wir haben uns entschieden, wir möchten mindestens einmal die Woche rauskommen, so wie jetzt. Wir haben gerade viel Zeit, deswegen wird es dann auch mal ein paar mehr Folgen geben. Wir warten dann auch nicht extra drauf, dass die Woche um ist, damit ihr dann nicht so ewig warten müsst. Es sind ja immer nur kurze Podcasts. Und Maximalzahl im Monat liegt bei 4 Stunden. Das liegt jetzt an unserer Plattform, die wir gewählt haben. Das heißt, einmal die Woche sind wir mindestens für euch da und vielleicht mit Glück auch zweimal. Oder Lars?
Das denke ich auch.
Ja, und wir haben unser, naja, nicht erstes, aber wir haben Feedback erhalten. Und Lars, es ist doch recht wichtig und spannend, oder?
Ja, wir wurden gebeten, um nochmal auf die Hexen genauer einzugehen, was deren Aufgabe ist.
Und was ist jetzt deren Aufgabe?
Genau, deren Aufgabe ist es, zum Beispiel Kranke zu pflegen, sie Kräuter anzumischen, sie fungieren als Hebamme, also quasi als Arzt oder Helferin für alles. Und sie sind gleichzeitig auch Schutzpatronen der Leute, die dort wohnen.
Also sie halten das Böse fern,
Genau.
obwohl die Leute Angst vor denen haben. Sie sind halt sehr mächtig, oder?
Ja, man geht halt zu denen, wenn man Rat sucht, in allen Lebenslagen.
Und du hast noch was
Genau, und dann
herausgefunden.
ist nochmal wichtig über das Land, wo sie wohnen. Wir haben schon gesagt, die Spitzhornberge befinden sich da, aber es gibt auch noch mehrere Ortschaften, die sich da befinden. Es ist ein wildes Land, also quasi eine ländliche Gegend, die heißt Lankre. Genau, das ist das genaue Gegenstück zu Ankh-Morpork, also der Stadt, die er in anderen Büchern erwähnt hat.
Stopp für unsere Zuhörer. Ich weiß, es gibt Leute, die die Bücher nicht gelesen haben. Was ist
Also
Ankh-Morpork?
Ankh-Morpork ist ähnlich wie London oder New York aufgebaut, eine riesige Stadt. Ja. Genau.
Eine Stadt, eine riesige Müllhaltenstadt,
Ich,
wenn ich mal ehrlich
ja,
bin. Es
also.
ist die Stadt, wo die Wachenreihe spielt und auch viele der anderen Bücher. Eine sehr zauberhafte Stadt. Und Lars, ich weiß, ich unterbreche dich ohne Ende gerade, aber wir haben den Stadtführer dazu und der ist bezaubernd. Also es ist eine sehr tolle Stadt.
Also sehr wuselig, sehr viele Menschen, wenig Grün. Die Menschen ticken auch ein bisschen anders. Die sind vielleicht ein bisschen verschlagener, intelligenter, weiß ich nicht, aber
Eigen, eigen.
anders. Anders als, also Stadtmenschen und Dorfmenschen sind anders. Und die Hexen leben im Gebiet, wo es viele Dorfmenschen gibt.
Genau. Und in Amorpok gibt es, glaube ich, keine Hexen, oder?
Doch, gibt es auch. Die haben wir noch nicht kennengelernt.
Ah, haben wir noch nicht kennengelernt. Aber es gibt Zauberer, die männlichere
Ja,
Variante.
das stimmt. Das sieht fast so aus, als wäre die Stadt aufgeteilt an die Männer und das Land an die Frau.
Ha, so ist es halt. Und man muss sagen, das Zentrum der männlichen Macht ist die unsichtbare Universität in Ankh-Morpork, wo Lars sogar einen Studienabschluss mittlerweile hat.
Ja, man kann sich solche Sachen ja bestellen im Internet. Und ich habe so einen und werde mir den auch ins Bastelzimmer an die Wand hängen.
Das war jetzt unbezahlte Werbung. Ich fand das ein sehr tolles Geschenk. Lars, wie sieht denn jetzt das Land, also die Spitzhornberge, aus?
Also diejenigen, die sich im Fantasy auskennen, das sieht aus wie das Auenland, also wie Tolkiens Auenland. Hat Terry Pratchett selber gesagt, nochmal unbezahlte Werbung, in der Kunst der Scheibenwelt, in dem Buch. Da hat er eigene Anmerkungen, wie er sich Charaktere und Landschaften vorstellt. Und da sagt er, ja, er hat sich Lanke schon so ein bisschen wie das Auenland vorgestellt. Bloß ein bisschen zerklüfteter und voller Felsen.
Okay, also das heißt auch für die Leute, die die Filme Herr der Ringe und den Hobbit gesehen haben, Neuseeland würde ich jetzt mal beantworten. Neuseeland, idyllisch, ein bisschen hügelig, ein verschlafener Hobbit, na gut, bei ihm nicht. Ja, und ihr merkt, wir haben verschiedenste Quellen. Also wir haben uns natürlich gedacht, wir wollen jetzt nicht irgendwie nur unser erdachtes Wissen, sondern wir haben auch ein paar Bücher, die Terry Pratchett mitgeschrieben hat, wie zum Beispiel das Buch über die Kunst der Scheibenwelt. Das hat er zusammen mit
Paul Kidby geschrieben, also dem Zeichner.
Genau, und da sind dann auch immer Anmerkungen, wie Terry Pratchett sich einen Charakter vorgestellt hat und wer so ein bisschen das Idol war oder die Vorlage. Und Lars wird das auch immer mal wieder einflechten.
Ja, ich versuche das immer wieder einzubauen, weil er auch etwas über die Hexen und die Charaktere im Hexenbuch geschrieben hat.
Mir wurde aber gesagt, ich darf das Buch gerade nicht lesen, es würde mich spoilern.
Ja, da sind noch einige Charaktere, die du noch nicht kennst.
Na, dann mal gucken, du wirst immer mal wieder davon erzählen. Und jetzt geht's los mit dem Kapitel. Im letzten Kapitel haben wir mit dem Klirren eines Spiegels geendet und im neuen Kapitel beginnen wir wieder mit einem Klirren, aber einem Ortssprung. Wir befinden uns in der ominösen Stadt Genua und zwar bei Lilith. Lilith ist sehr irritiert und kann gar nicht fassen, was sie im Spiegel gesehen hat. Es wird nicht genau beschrieben, was sie gesehen hat, aber meine Vermutung ist ja, dass sie Wetterwachs gesehen hat.
Das denke ich auch. Sie sagt nämlich sie.
Genau.
Und irgendwoher kennen die sich auch.
Es scheint so. Es scheint eine Verbindung zu geben, aber es wird noch nicht näher drauf eingegangen. Mhm. Ja, und jetzt haben wir einen Ortswechsel. Und zwar, wo landen wir?
Wieder in den Spitzhornbergen, und zwar in Makrats Hütte. Makrat übt sich gerade in Selbstverteidigung und hat dabei ein hübsches Stirnband auf. Und sie übt sich in der Selbstverteidigung, die ähnlich klingt wie Karate, weil sie immer Hai schreit.
Naja, und Dojo sagt sie irgendwann einmal und sie redet von Ninja. Ich finde diesen Charakter im Übrigen sehr spannend. Er wird ja immer mehr beschrieben. Sie scheint eine sehr junge, noch unerfahrene Hexe zu sein, die mit sich selber hadert. Also eigentlich hätte sie ja einen Prinzen oder König heiraten sollen, hast du gesagt.
Ein König, genau. In dem Buch war sie mit dem König sehr eng zusammen und die hätten beinahe halt geheiratet. Aber dann hat sie halt gesagt, ich muss mich selbst verwirklichen erstmal, bevor wir heiraten können.
Ein Hoch auf Emanzipation. Welches Buch ist das, Lars?
Das ist das Buch Macbeth.
Okay, das Buch, was wir ausgelassen haben. Mhm. Also, wer möchte, da ist die Geschichte genauer drin. Also, wir lernen Margot näher kennen. Es wird auch noch mehr später erzählt. Zwischenzeitlich geht es halt darum, dass sie auf der Suche nach innerer Erfüllung ist. Deswegen hatte sie ja auch den König verlassen. Und ein sehr, sehr offener Mensch ist. Du hast es, glaube ich, beschrieben als ungefülltes Glas.
Ja, genau.
Genau. Und Terry Pratchett macht ja immer so schöne Nebenerzählungen. Und eine Nebenerzählung ist sein Gedanke, wie Ideen entstehen. Und Lars, wie läuft das bei ihm?
Genau, er hat das schon mal ähnlich formuliert über Drachen, ne? Dass es so einen leeren Raum gibt, wo sich alle Drachen befinden und die einfach nur darauf warten, auf die Welt zu kommen. So ist das bei Ideen auch. Es gibt so einen Raum, wo sich alle Ideen, die es gibt, schon befinden. Die warten einfach nur auf einen offenen Geist, wo sie reingehen können.
Genau, und jetzt weiß ja nicht jeder, worauf du angespielt hast. Welches Buch ist das?
Das war Wachen.
Genau, und auf die Idee, dass es Drachen schon gibt, aber sie alle gestapelt in einer Dimension leben. Mhm. Sehr spannend, sehr humorvoll. Und diese Idee hat er halt auch zu Ideen und Inspiration. Das Konzept finde ich toll. Mich hat das auch an ein Lied von Gerhard Schöne erinnert. Kennt jetzt nicht jeder, ein Liedermacher aus der ehemaligen DDR. Und in dem Lied hat er beschrieben, es gibt Ideen, die dich besuchen, aber es kann sein, dass du sie nicht umsetzt. Es ist nicht schlimm, weil die Idee braucht ihre Zeit und den richtigen Menschen, damit sie umgesetzt wird. Die Idee wird schon von alleine wiederkommen. Und diese Theorien gibt es ja öfter. Wenn irgendwo auf der Welt eine Idee entsteht, ist in unserer modernen Gesellschaft nicht mehr lange, bis sie irgendwo anders verbreitet ist. Jetzt sind wir aber in der Scheibenwelt und die Scheibenwelt ist ja nicht unsere vernetzte Welt, sondern eher Mittelalter.
Ja.
Kann man das so beschreiben? Ja. Schon mit Technik manchmal?
Ja, genau. Ende Mittelalter, also ein aufgeklärtes Mittelalter.
Aufgeklärtes Mittelalter, Übergang zur Industrialisierung, würde ich sagen. Da sind, woran macht man das fest? Ich finde, in einigen Büchern wird beschrieben, dass die Fernmeldekunst erfunden wird.
Genau, das ist quasi das Internet schon.
Ja, Internet und Vorläufer, genau.
Ja.
Naja, auf jeden Fall zurück zu Margot. Es geht also um ihre Suche nach Selbstverwirklichung und sie hat verschiedene Leute befragt zu dem Thema.
Ja, unter anderem ihre Lehrmeisterin Oma Wetterwachs.
Die ja eine sehr konservative Person
ist. Ja, sie ist sehr konservativ und da kommt auch schon mein Lieblingszitat in der Folge zu tragen. Also sie sagt, Emanzipation ist ein Frauenleiden, über das man in Gesellschaft von Männern nicht spricht.
Das ist sehr schön ausgedrückt und das ist wieder sehr mittelalterlich.
Ja, obwohl sie eigentlich Emanzipation lebt, die Frau Wetterwachs. Aber darüber reden nicht.
Nee. Sie ist die höchste, mächtigste Hexe, aber man schweigt darüber. Mhm. Ja, Nanny Ogg ist zum Thema Emanzipation aufgeschlossener, aber ein bisschen schlichter, nenne ich das mal.
Ja, sie kümmert sich nicht drum.
Genau, sie macht einfach, was sie will. Als genau. Beispiel war, sie tanzt auf den Tischen und singt das Igelied.
Das Igelied ist sehr berühmt in der Terry-Pratchett-Welt, wird öfter in den anderen Hexenbüchern auch nochmal vorkommen. Erstmal muss man wissen, dass Nanny Ogg, der Name, aus dem Gälischen kommt. Das hat Terry Pratchett selber gesagt, wieder in der Kunst der Scheibenwelt. Und zwar heißt Granny Ogg Igel.
Ach so, also es ist ein Lied über sie selber.
Und okay. Es soll auch sehr obszön sein, das Lied.
Okay, könntest du einen groben Inhalt sagen oder ist das geheim?
Keine Ahnung, vielleicht geht es um paarende Igel.
Ach so, es wird nie beschrieben?
Es wird nie beschrieben, es wird nur gesagt, es ist ein obszönes Lied und es wird öfter mal...
Okay, also nicht wie Tolkien, der wirklich jedes Lied ausgeschrieben hat, sondern in dem Fall, wir reden von dem mysteriösen Igellied in Anführungszeichen, aber wir erzählen euch nicht, worum es geht.
Vielleicht wird irgendwann mal eine erste Strophe genannt, aber so ganz habe ich es noch nie gefunden.
Also, liebe aufmerksame Zuhörer, mal gucken, ob ihr das herausfindet, worum es im Igellied geht. Ich wollte dich das schon fragen, ob du das weißt, aber naja, dann halt nicht. Auf jeden Fall hat Frau Knoblauch ja den Weg der Selbstfindung gewählt und hat sich dazu eine Lektüre besorgt, und zwar aus der besagten Stadt Ankh-Morpork, und zwar die Lektüre Fahrt des Skorpiones. Ein harmonischer Weg mit Kampfkunst. Und Lars, wer hat dieses ominöse Buch geschrieben?
Lupsang Schnapper.
Und dieser Name Schnapper lässt mich gleich aufhorchen. Erklär es unseren Zuhörern. Ja.
Genau, in der Stadt Ankh-Morpork gibt es einen fahrenden Händler, der heißt Treibe mich selbst in den Ruin Schnapper. Der lässt einfach keine Gelegenheit aus, den Leuten was zu verkaufen. Es muss keine gute Qualität sein, sondern er versucht immer ein gutes Geschäft zu finden.
Ja, nicht nur keine gute Qualität, sondern er bescheißt sie regelrecht. Also es ist immer ein Körnchen Wahrheit an dem Rezept oder an der Sache, die er verkauft. Und es gibt Bücher, in denen er behauptet, dass kleine Mönche in den Bergen irgendwas produzieren und man glaubt ihm das einfach nicht. Und am Ende stimmt's. Deswegen, man weiß bei Schnapper nie, ob das nun echt ist oder er sich selber ausgedacht hat. Ist er das gewesen oder ein Verwandter?
Ich denke wahrscheinlich, also es gibt auch Verwandte von ihm, aber ich denke wahrscheinlich war er das. Man hat sich einfach ein Pseudonym gewählt, Lupsang Schnapper, das klingt dann so buddhistisch, hinduistisch, genau, um sich die Ware besser zu verkaufen.
Ja, und das Schönste ist an diesem Buch, dass Margot ziemlich anzweifelt, dass es zu inneren Frieden und Selbsterleuchtung führt, weil nämlich eigentlich die Selbsterleuchtung im Wesentlichen darin besteht, andere Menschen zu verprügeln und damit man weiß, wie es richtig geht.
Ja.
Also er spielt mit dem Konzept Karate und dem, wie kann man Ruhe und inneren Frieden finden durch Kampfkunst. Und auf einmal klopft es. Etwas passiert, Lars. Wer hat geklopft?
Haka der Wilderer, den wir schon vor gehört hatten, der erscheint vor der Tür.
Ist das nicht der Herr, der einfach den Brief geöffnet hat?
Genau, er hat den Brief geöffnet, obwohl er es nicht sollte. Und er wurde ein bisschen verflucht von der Desiderata. Sie hat nämlich gesagt, ich habe ja die Gabe Vorhersicht. Und wenn du hier den Brief öffnest, dann wird dich ein Wolf beißen. Und tatsächlich, auf dem Weg zum Makkas Hütte wurde er verfolgt von einem Wolf.
Von einem bösen Wolf.
Er kommt sehr abgehetzt dort an.
Sie war aber auch echt gemein zu ihm. Aber er wurde nicht gefressen, er wurde nur gebissen. Also er hat ja Glück gehabt.
Genau, und dann sieht er halt, dass Margot ein Stirnband trägt und sagt, oh, hoffentlich ist mit deinem Kopf alles gut.
Genau, und sie erklärt ihm denn, dass es halt ein Stirnband ist und auch uns, dem Leser bzw. Zuhörer, dass dieses Stirnband halt dazu da ist, dass man gut verprügeln kann. Jetzt ist dieses Stirnband aber ein Grund, warum Lars und ich sehr lange recherchiert haben. Dieses Stirnband kommt im Karate vor, aber ihr Stirnband ist mit einer Blume bestickt.
Genau, eine Chrysantheme.
Und jetzt sage ich, das ist kein Zufall.
Ja, in Nanny Oggs Kochbuch gibt es auch ein ganzes Kapitel über die Sprache der Blumen. Also Terry Pratchett kennt sich aus in der Sprache der Blumen. Deswegen, wenn eine Blume erwähnt wird, überlege ich immer zweimal, ob er nicht irgendwas Tieferes damit meint.
Was hast du denn herausgefunden zu dieser Blume?
Also Chrysanthemen stehen für Glück. Genauso wie Margariten und Margaret Knoblauch heißt er, würde ja passen.
Jetzt ist die Frage, ob Knoblauch was bedeutet. Hast du das nachgeguckt? Jetzt habe ich Lars dazu gebracht zu googeln und jetzt habe ich meine Chance, euch zu erzählen, was ich nämlich rausgefunden habe. Ich kenne die Sprache der Blumen schon seit vielen, vielen Jahren. Hallo Papa, wenn du das hörst, du kennst das Buch. Ich habe mir das als Teenager mal geholt. Und zwar geht es in der Sprache der Blumen darum, dass im viktorianischen Europa ein Trend geboren wurde von einer Lady, die halt sehr belesen war. Die Sprache der Blumen gibt es nämlich nicht schon nur zu der Zeit, sondern auch in der Zeit des alten Ägyptens oder in China. Und die Dame hat halt angefangen, damit zu arbeiten und es wurde wirklich europaweit übernommen. Es geht darum, dass man mit Blumen, ohne etwas zu sagen, etwas sagen kann. Also ich reiche zum Beispiel Lars jetzt den Salbei. Ich verrate Lars aber nicht, was der Salbei heißt und euch auch nicht. Genau, aber in dieser Sprache der Blumen ist es halt schon mal wichtig, wie sieht die Blume aus, wie ist sie drapiert, welche Farbe hat sie. Es gibt wirklich auch Stillleben mit ganz vielen Blumen dazu und darauf spielt er an. In dieser Sprache der Blumen heißt die Chrysantheme etwas anderes, Lars.
Oha.
Möchtest du es wissen?
Ja, erzähl.
Mein Herz ist frei, ich kann eine Beziehung angehen.
Das habe ich ja schon vorher gewusst. Also sie hätte eigentlich auch schon die Beziehung mit dem König da eingehen können, anstatt sich selbst zu verwirklichen.
Naja, ihr Herz ist vielleicht ja auch für sie selber frei, auf der Suche nach sich selbst.
Okay.
Es ist kein Zufall. Terry Pratchett benutzt sowas sehr, sehr gerne und ist sehr belesen gewesen. Mal zu unserer Quelle. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich war plump bei Wikipedia. Ich habe das Buch nämlich nicht mehr. Aber wer mag, findet heraus, was Salbei heißt. Dann wisst ihr, was ich Lars gesagt habe.
Zurück zur Geschichte. Also Harker steht vor der Tür und hat ein kleines Paket mit. Dieses ominöse Paket, das schon öfter vorgekommen ist.
Es ist 60 cm lang und sehr dünn, habe ich mittlerweile gehört.
Genau. Und Harker hat anscheinend noch nicht dazugelernt, denn er verlangt 1 Cent dafür, dass er das austrägt.
Ja, nicht nur für das Paket, auch für den Brief. Da ist nämlich ein Brief und er will mitlesen. Er ist sehr freundlich, charmant, aber er will ihren privaten Brief mitlesen, was sie doch ein bisschen freundlich abwimmelt. Aber sie gibt ihm das Geld, obwohl das definitiv nicht hätte sein müssen.
Aber sie gibt ihm das Geld, nicht ohne ihn zu ermahnen, und sagt, Geld schmiedet die Ketten, die Arbeiterklasse um ihre Freiheit bringt.
Woher kommt diese Redensart?
Ich denke, das ist ein Spruch aus dem Kommunismus. Und da Margaret ja offen für alles ist, denke ich, ist ja auch für diese Richtung offen.
Also sie scheint eine suchende Person zu sein, auch im Esoterischen, aber auch im Kommunistischen. Ja, der Wildhüter scheint sich da nicht viel beizudenken. Er kennt das Gelaber schon, zuckt so ein bisschen mit den Achseln und denkt, Hauptsache ich krieg das Geld.
Genau. Und dann wird wirklich das Ding endlich mal benannt.
So, und jetzt erstmal die Frage, was denkt ihr, was es ist? Ich habe mir aufgeschrieben, was wir für Hinweise haben. Lars, du weißt es noch nicht verraten. Also, es ist ein langes, braunes Paket. Es ist leicht. Mhm. Wir wissen jetzt genau, wie lang es ist. 60 Zentimeter. Es scheint dünn zu sein. Es ist lebhaft. Das fand ich sehr spannend. Es ist aus Holz, aus sehr besonderem Holz. Dieses Holz scheint es nicht mehr so viel zu geben. Es ist sehr, sehr wertvoll und begehrt unter den Hexen. Es suchen ja mehrere Personen danach. Und ich habe den Verdacht, dass es magisch ist, weil die Aussage mit, wenn man es begraben würde, würde es nicht lange begraben bleiben.
Es führt ein Eigenleben.
Genau, es führt ein Eigenleben. Auf jeden Fall öffnet sie das Paket gleich. Erst liest sie den Brief.
Mhm.
Was steht im Brief?
Im Brief ist nochmal ein wichtiger Satz, da steht, Ella Samstag darf nicht den Prinzen heiraten.
Wer ist Ella Samstag?
Das wissen wir bisher noch nicht.
Aber irgendwer wichtig ist. Ich vermute in Genua.
In Genua, denn es ist verbunden mit der Aufforderung, Margaret soll sich so schnell wie möglich nach Genua begeben. Und PS, sie soll die 2 alten Schachteln nicht mitnehmen.
Und diese Formulierung finde ich sehr spannend, weil Daisy hat das ja bewusst gewählt. Wir wissen, Hexen sind sehr sturköpfig.
Und neugierig.
Aber Margaret, du musst mich mal korrigieren mit dem Namen.
Margaret.
Scheint sehr auf das zu hören, was Daisy ihr sagt, weil ich glaube nämlich nicht, dass sie da diese Sturheit anspielt bei ihr, sondern weiß, die wird's tun. Aber die Betonung ist, sagt den 2 alten Hexen, dass sie nicht mitkommen sollen. Sie machen eh alles inkompetent kaputt.
Sie ruinieren alles.
Das heißt eigentlich, sie will, dass die 3 Hexen sich auf den Weg machen. Würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Definitiv.
Desiderata benutzt wahrscheinlich umgekehrte Psychologie. Hat sie ja vorher schon mal angekündigt, dass sie das verwenden möchte. Außer wenn man denen sagt, dass sie nicht reisen dürfen, dann reisen sie auf jeden Fall mit.
Und sie betont nochmal, sie wäre selbst gegangen, wenn sie jetzt leider nicht tot wäre. Und Lars, es ist jetzt soweit. Endlich packt jemand dieses komische Paket aus. Was ist es?
Es ist ein Zauberstab. Und er neigt dazu, alles in Kürbisse zu verwandeln. Also man muss heute vorher trainieren mit ihm, bevor man ihn benutzen kann. Und da wird es Margaret auf einmal klar, meine Güte, ich bin eine gute Fee.
Und ich habe so viele Gedanken dazu. Erstmal, ich dachte, es ist ein Besen, bis diese 60 Zentimeter Aussage kam. Und er neigt dazu, Kürbisse zu machen. Ich fühle mich an Cinderella Aschenputtel erinnert.
Gewollt. Also diese Anspielung ist gewollt.
Das heißt, wir erwarten noch mehr Märchenanspielungen in diesem Buch?
Genau. Das Buch ist voller Märchenanspielungen. Mal sehen, ob ihr sie alle entdeckt.
Also eine war auch auf jeden Fall der böse Wolf im Wald.
Ja.
Das war der Inhalt des Kapitels. Und ihr seht, wir haben sehr, sehr lange darüber geredet. Terry Pratchett haut in kurzer Zeit sehr viele Informationen raus, die man gut überlesen und überhören kann, aber auch nachgucken könnte. Gerade die Sprache der Blumen ist ja jetzt nicht so uninteressant gewesen.
Nee, kommt vielleicht auch öfter noch mal vor.
Ja, wir verabschieden uns von den regulären Zuhörern. Auf Wiedersehen und sagen Hallo Familie. Schön, dass ihr da seid und mithört. Wir wurden gebeten, euch zu grüßen. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal Hallo Familie.
Willst du nicht namentlich grüßen? Nee.
Sollen wir namentlich? Na, dann fang mal an.
Also ich grüße Mathis, Dirk, Jesper, Tjom.
Mayra, Janne.
Dein Vater.
Dein Vater.
Und eigentlich auch den Rest der Familie.
Deine Mutter.
Ja, stimmt, die hört auch zu.
Und Katja.
Ja, wahrscheinlich.
Und Finn. Es hören sehr viele zu, deswegen ist das jetzt nur für die Familie gewesen. Genau. Und für die Kleinen, schlaft gut, wir wissen, ihr hört uns zum Einschlafen. Dann bis zum nächsten Mal.
Und bei gute Nacht.
Terry Loke. Tschüss.